Woche 4 des Food Crimes Special Summers. Ist angebrochen. Und ich bin wirklich aufgeregt, was ihr da draußen zu den Folgen sagen werdet, die heute und nächste Woche kommen, weil das tatsächlich die allerersten Folgen sind, die wir je zusammen aufgenommen haben.
Ja, und Flo und ich haben irgendwann mal überlegt, dass wir einen Podcast zusammen machen wollen und haben dann einfach mal angefangen, uns gegenseitig spannende Geschichten aus der Lebensmittelwelt zu erzählen. Damals waren das noch keine True-Crime-Fälle, also nicht immer. Es war ein bisschen anders aufgebaut. Es war vielleicht ein bisschen hier und da auch ein bisschen
lustiger.
Stümperhaft. Genau.
Und stümperhaft, ja.
Aber wir haben uns gedacht, dass wir zwei unserer Lieblingsfolgen diesen Sommer für euch spielen und bereitstellen wollen. Und heute geht's los mit einem Fall, den ich damals vorbereitet habe.
Eine Headline, Lilly.
Ah, eine Headline, stimmt, so war das ja damals. Vielleicht hört ja hier auch der ein oder die andere zu, der oder die damals schon dabei war. Das waren jetzt nicht besonders viele, aber die's waren, ich glaube, die waren uns auch treu, ne? Liebe Grüße an der Stelle. Ganz
an
liebe
die
Grüße.
Fünf.
Ja, es war, genau, stimmt. Der Podcast war so aufgebaut, dass wir uns immer eine Headline mitgebracht haben und dann dazu eine Geschichte erzählt haben. Und die Geschichte, um die es heute geht, die handelt von der mysteriösen Vergabe von Michelin-Sternen. Da ranken sich ja die Mythen und Legenden. Und ich habe damals mal geguckt, wie man überhaupt Michelin-Inspektor wird, was so Kriterien sind und versucht, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und das könnt ihr euch jetzt anhören. Eine neue Folge Was schmeckt dahinter? Kurz WSD, habe ich mir jetzt überlegt. Ich sage jetzt nur noch WSD.
Sehr gut.
Schlagzeilen sind cool, aber richtig cool sind doch erst die Geschichten dahinter. Flo und ich, wir picken uns jede Woche eine Food-Headline heraus, die uns bewegt hat und bei der sich ein Blick hinter die Kulissen lohnt. Aber bevor es losgeht, habe ich dir erstmal einen Snack der Woche mitgebracht.
Juhu.
Hier ist es. Mini Sablé. Spricht man das so richtig aus?
Shortbread.
Ist aus einem kleinen Genussgeschäft in Köln.
Hallöchen.
Mini Sablé, Gebäck mit Tomaten und Basilikum. Oh, aus der Frankreich.
Das ist ja was Feines. Das öffne ich mal, oder?
Manger?
Oui, je veux. Das ist ungefähr das, was von meinem Schulfranzösisch auch übrig geblieben ist.
Je veux manger.
Heißt nicht
la.
Ich will. Ja.
Ich will das essen.
Je veux manger. Sehen gut aus. Sehr, sehr klein. Sehen aus wie Mini-Kekse.
Oh, das ist fein.
Mhm. Vor allem.
Ja.
Hat man.
Bisschen
beim
sandig.
Ersten Ja, man hat beim ersten Bissen das Gefühl, man beißt in so ein Sandgebäck und dann kommt das Herzhafte, dann kommt die Tomate, dann Basilikum, aber es ist noch nie gegessen. Sehr, sehr lecker.
Ja,
was ist denn unsere Schlagzeile diese Woche, Lilly?
Mhm.
Ja, wenn man diese Folge geöffnet hat, dann sieht man das natürlich schon im Titel, aber ich bin ja noch komplett leer.
Du bist komplett leer.
Bespiele mich.
Ich gebe dir ein paar Inspirationen. Es stand etwas sehr Großes an diese Woche. Etwas, was, ich sag mal, mit Spannung und Ehrfurcht erwartet wurde. Fällt dir da irgendwas ein?
Joschka Fischer ist 75 geworden.
Richtig, das war das eine. Leider hat Joschka Fischer, außer sein Nachname, nicht so viel mit Essen und Lebensmitteln zu tun.
Boah, ist das schwer.
Lustiger, was heißt Lust? Nee, ich sag mal so. Ich bin gut vorbereitet. Mein Essen passt, weil ich bin ja eine kuratierte Person durch und durch. Es passt das sehr gut zum heutigen Thema.
Also wir haben Frankreich, wir haben Shortbread, wir haben Tomate oder Basilikum. Boah, ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Frankreich? Wir schauen heute hinter die Entscheidung von Frankreich, eine eigene China-Politik zu verfolgen.
Geil. Nein, Flo.
Bitte löse es auf.
Es ist knapp, aber auch knapp vorbei. Es geht heute um den Guide Michelin.
Oh.
Der Gastro-Guide schlechthin oder etwa doch nicht? Das ist die große Frage. Die Headline, die ich mitgebracht habe, ist mehr deutsche Restaurants mit Michelin-Sternen als je zuvor aus dem Handelsblatt. Ich habe das gelesen und dachte mir, ne, das ist ein perfektes Thema, um da einzutauchen, weil es wird wahnsinnig viel Geheimniskrämerei betrieben.
Mhm.
Ich liebe Geheimniskrämerei.
Ich kräme selber gerne Geheimnisse.
Ja. Nee, das mache ich nicht gerne, aber ich bin so neugierig, wenn mir nur jemand sagt, ich kann darüber nicht sprechen, denke ich natürlich direkt so, du musst jetzt bitte mit mir darüber sprechen, ich kann das gar nicht. Meine Mutter hat mich immer Radio Wimmerath genannt früher, weil ich im Dorf als kleines Kind schon beim Friseur alles rumgetratscht habe und meine Ohren überall habe. Und ich kann ja auch sehr gut Leuten zuhören, die 10 Tische weiter sitzen, während ich mit ihr in einem Gespräch hier bin.
Ich stelle mir gerade vor, wie du so als 5-Jährige mit so einem Kissen auf dem Fensterbrett lagst, beobachtet hast, wie irgendwie im Haus gegenüber die neuen Nachbarn eingezogen.
Aber mit so einem mutigen Gesicht, so total grumpy als kleines Kind.
Und da wusste man auch, hier sollte man besser aufpassen, sonst kommt man ins Radio.
Richtig, ganz recht. Jedenfalls, es wird sehr viel Geheimniskrämerei um dieses ganze Michelin-Stern-Thema betrieben. Es gibt diese Testesser, die werden Inspektoren genannt.
Oh.
Niemand weiß eigentlich so ganz genau, was die eigentlich machen. Gleichzeitig finde ich, hört man schon auch heutzutage immer mal wieder, dass die Leute sich so ein bisschen davon distanzieren, vor allen Dingen Köchinnen und Köche immer von diesem riesigen Druck sprechen, der damit verbunden ist.
Deswegen, als du gerade meintest, so viele Restaurants wie nie zuvor haben den, das macht für mich komplett Sinn, weil, also erstens, für die Inspektoren, einem Restaurant einen Stern wieder wegzunehmen, hat fast mehr Bedeutung, als einem Restaurant einen Stern zu geben, weil es gibt sehr viele gute Restaurants und sehr viele gute Restaurants haben keinen Stern und wenn sie dann einen Stern bekommen, dann ist es so, ja, so klar. November, hier in Berlin, sehr gutes Restaurant, haben keinen Stern. Aber wenn die irgendwann einen Stern bekommen sollen, denken sie sich, auf jeden
Fall.
Wundert
einen nicht, ne?
Aber wenn dann ein Stern
weggenommen wird. Die sind aber ausgezeichnet worden dieses Jahr.
Ja, habe ich gesehen.
Hast du gesehen, ja.
Mhm. Aber wenn ein Stern wieder weggenommen wird, ist das doch eigentlich...
Das ist krass.
Dann das geht für mich einher mit, du kannst den Laden eigentlich gleich zumachen.
Es gab doch ganz lange im Raum Köln, im Schloss Binsberg, ich glaube Herr Wissler hieß der.
Der
hatte
Wissler.
Das Vendôme, ein 3-Sterne-Restaurant, als der seinen 3. Stern verloren
der
hat.
Der Kondom hieß
der. Der Kondom. Das war eine Farce. Da sind
hat
Leute
der Farce serviert? Sorry.
Da sind die auf die Barrikaden gegangen. Also jemandem einen Stern abzunehmen, vor allen Dingen, glaube ich, von 3 auf 2 oder 2 auf 1, das ist schon ein Ding, ja, das ist schon, aber wir werden lernen, das machen die jetzt auch nicht einfach so.
Ja, ich bin
und gespannt. Mal nach Lust und Laune. Aber erstmal möchte ich natürlich mit dir ein bisschen darüber reden, so, wo kommt das überhaupt her, wie ist das alles entstanden? Wie wird man Inspektor? Wie wird man Michelin-Inspektor oder Inspektorin? Und ich will mich auch gern mit dir am Ende fragen, ob das Konzept Michelin-Stern nicht total überholt ist. Gut.
Meinungsstarker Podcast heute.
Die Michelin-Sterne und ihre Vergabe. Erstmal Frage an dich, lieber Flo. Warst du schon mal in einem Sternerestaurant essen?
Ich glaube nicht.
Okay, na dann erübrigt sich meine Anschlussfrage. Wie war's?
Also ich habe ja bei Nelson Müller mal gegessen, als wir zusammen die Corona-Kochsendung gemacht haben. Also ich wurde von einem Sternekoch schon mal bekocht, aber ich habe noch keinen... Also ich bin noch nicht in ein Sterne-Restaurant gegangen und habe dort ein Menü gegessen. Ich habe schon gute Menüs gegessen, aber noch nicht mit Sternen.
Also bist du so jemand, hältst du das für, ist dir das einfach nicht wichtig? Oder bist du, verbindest du damit irgendwie, ist dir das zu viel Geld? Oder also?
Es ist mir, glaube ich, zu viel Geld. Mhm. Also ich würde es auch nicht ausschließen, dass ich das mal mache. Wie gesagt, ich würde es schon gerne mal ausprobieren, weil ich glaube, und da werden wir wahrscheinlich auch dann irgendwie später irgendwie hinkommen, dass...
No pressure. Ne? No pressure.
Nee. Dass ein Stern oder 2 oder 3 am Ende ja nicht nur irgendwie heißt, ist lecker, sondern dass das irgendwie ein Gesamtkonzept auch ist.
Ja, aber du sagst sozusagen, du glaubst, es gibt genug andere Restaurants, die keinen Stern haben, die... nicht mindestens genauso ein Besuch wert sind, weshalb du auch einfach schon so gut gegessen hast, ohne dass sie ausgezeichnet sind. Ja. Also am 4. April, vor ein paar Tagen also, wurde in Karlsruhe der neue Guide Michelin präsentiert. Da gibt es dann so eine große Verleihung. Leuten werden Sterne wiedergegeben, also einfach nochmal wiederholt. Ja, sie behalten jetzt ihre 3 oder 2 oder sie kriegen neue Sterne. Das gibt es, ist einfach eine riesige, ja, eine Gala, die natürlich auch moderiert wird. Da habe ich dann so gedacht, als ich mir angeguckt habe, wie das lief, so... Wir könnten das auch mal moderieren, irgendwann vielleicht. Mal stell dir mal vor, wir würden diese Michelin.
Ja, wir fragen dafür nächstes Jahr einfach mal an.
Ja, also wir sind da, meldet euch. Wir machen das. Wir machen das sehr gerne, ne?
dann würde ich mich auch vorher bereit erklären, weil man muss ja wissen, worüber man spricht.
Korrekt.
Auch mal 4, 5, lass es 10, 12 Sterne-Restaurants auch besuchen.
Würden wir machen, ja, das würden wir machen. Wir würden eine kleine Deutschlandreise antreten, dass wir uns einmal richtig durch das Land schnabulieren, um dann auch vielleicht unsere eigenen Gedanken mit einfließen zu lassen.
Ja klar, du musst
Haltung,
ja
auch, man muss ja auch Haltung zeigen.
Man muss Haltung zeigen bei Michelin.
Die Headline war ja, mehr deutsche Restaurants mit Michelin-Sternen als je zuvor. Was glaubst du, wie viele Sterne-Restaurants gibt es denn in Deutschland jetzt?
Also unabhängig, ob 1, 2 oder 3 ja. Sterne. 150?
Weit daneben.
Ja, mhm. Gott. Dann mehr. Also, weil jede, also Berlin hat ja, glaube ich, schon 5 oder so. Dann sage ich 426.
Nee, so viel auch nicht. Es sind 334 Betriebe. Okay. Mhm. In welcher Stadt gibt es die meisten, glaubst du?
Ah, oh, das ist nicht Berlin. Ich würde sagen, das ist irgendwie, ist das München?
Würde passen, ne?
Mhm.
Ist es aber nicht. Es ist Berlin. Ah. In Berlin sind es 23.
Oh, sind wir doch schon mehr als 5.
Es gibt 10, von diesen 334 sind nur 10 Drei-Sterne-Restaurants. Mhm. Das ist wirklich wenig. Mhm. 50 mit 2 und 274 mit einem Stern. Also relativ viele. Aber ich möchte erst mal ganz am Anfang anfangen. Und zwar, wie ist es überhaupt zu diesem Sternebums gekommen? Weil Michelin hat ja eigentlich erstmal nicht unbedingt was mit Essen zu tun, mhm, sondern mit Reifen, mhm, und mit diesem weißen Männchen, ne, das, mhm, man ja auch kennt. Und das hat alles seinen Ursprung genommen in Frankreich. Deshalb passt das, dass ich dir diese kleinen französischen Brote, die du schon aufgegessen hast, mitgebracht habe.
Eben, ich wollte gerade sagen, du musst in der Vergangenheit sprechen.
Ja.
Pastel. Sind leer, waren sehr lecker. Im Gegensatz zu diesen Nüssen, die letzte Woche serviert
habe. Ja, die habe ich nicht aufgegessen.
Gerne mehr beim nächsten Mal.
Okay, ich werde es mitbringen. Wenn ihr wissen wollt, von welchem Laden das ist, schreibt mir. Ich kann euch das gerne beantworten. Ich möchte jetzt hier öffentlich nicht Werbung für Gertrude machen. Jedenfalls, wie auch bei der Aldi-Geschichte, es fängt wieder mit zwei Brüdern an.
Ach, schon wieder.
It's a brother vibe.
Ich wollte gerade sagen, letzte Woche noch der Koch. Du hast es irgendwie mit.
Ich habe es mit Männern. Mit französischen Männern habe ich es diese Woche mit. André und Édouard Michelin, die hießen auch noch so.
Die Familie Michelin.
Die Michelin. Mhm. Die haben ein Unternehmen gegründet, 1889, also schon sehr lange, mhm, her, und haben am Anfang Reifen hergestellt, aber schon von Anfang an gedacht, wir wollen diese ganze Auto-Experience, mhm, wir wollen die Experience zu einem Erlebnis machen. Ja, wir haben mit allen Facetten, die es so mit sich bringt, das wollen wir machen, da wollen wir reingehen. Und so ist auch der Guide Michelin entstanden, weil die sich gedacht haben, wenn man mit dem Auto und den Reifen von Michelin unterwegs ist, dann will man ja vielleicht mal irgendwo halten, wo man lecker essen kann. Und das, ja, gab es damals nicht. Deswegen war das eigentlich eine ziemlich schlaue Idee. Heute ist das natürlich gar kein Problem mehr, aber damals war das ein Novum.
Ich würde sagen, auch heute ist das noch ein Problem, wenn du an irgendeiner Raststätte rausfährst und dann irgendwie so einen Mix aus Aral-Tankstelle, Burger King und Lavazza-Station hast, was alles von derselben Person bedient wird. Also ich, ja, würde sagen, das ist heute.
Ja, aber
immer
heute sind Straßen auch anders. Also früher gab es ja in dieser Form also Autobahnen ja gar nicht. Du bist ja eher auf dem Land rumgefahren. Mhm. Und dann ist es heute auf jeden Fall auch nötig. Aber früher, es gab noch nicht mal Straßenschilder. Also, ne, mhm, das war wirklich eine komplett andere Welt. Und deshalb war das, war einfach ein schlauer Schachzug. Es gab, wie gesagt, keine Straßenschilder. Es gab keine Pläne über Hotels oder Restaurants. Es gab sowas einfach gar nicht. Und dann haben die sich überlegt, wir machen jetzt hier so ein kleines Handbuch. Das geben wir den Autofahrern mit, erstmal nur in Frankreich. Und da sind Werkstätten drin verzeichnet, da sind Restaurants drin verzeichnet, Unterkünfte und auch Adressen von Kraftstoffdepots.
Also Tankstellen.
Ja. Und der Guide Michelin war geboren. Und 1926, also jetzt fast vor 100 Jahren, ist dieser Gastroführer dann erst berühmt geworden, weil dann diese Sternevergabe, das Sternenpiktogramm erst kam. Also
wie
war
viele
nicht von
Jahre,
Anfang an mit
wie
dabei.
Wie viele Jahre haben Sie dann?
26. Also 1900 wurde der überhaupt erst ins Leben gerufen, der, mhm, Guide Michelin. Und 1926,
okay,
wird der als Hotel- und Restaurantführer weltbekannt, weil dieses Sternenpiktogramm, mhm, das erste Mal vorkommt. Mittlerweile wird der Guide Michelin in 41 Ländern herausgegeben, also weltweit. Angefangen hat aber alles in Frankreich. Und wenn man einen Stern bekommt vom Guide Michelin, dann weiß man, aha.
Wir sind gut.
Exzellent. Was heißt Küche auf Französisch?
Cuisine.
Ah ja, Cuisine. Cuisine excellent.
Oui.
Oui, oui. Mais oui, mais oui. Ouais. So. Jetzt ist es ja so, Es gibt einen, zwei oder drei Sterne, die vergeben werden. Weißt du, wofür die jeweils stehen?
Boah, also wie am Anfang gesagt, ich dächte, die stehen für bestimmte Stufen der Exzellenz.
Ja.
Aber genau. Weiß ich, ob die genauer definiert sind.
Es ist so, ich finde das irgendwie ganz niedlich, weil dadurch, dass das ja seinen Ursprung bei den Reifen und beim Autofahren alles hat, ist auch die Bezeichnung bzw. der Sinn hinter jedem Stern irgendwie related zum Autofahren. Und zwar, ein Stern heißt, dieses Restaurant ist ein Stopp wert.
Aha.
Einen Stopp. Zwei Nur Sterne heißt, Stopp. Also einen Stopp wert. Hier ist es wert anzuhalten. Zwei Sterne heißt, dieses Restaurant ist ein Umweg wert.
Ah.
Drei Sterne heißt, dieses Restaurant ist eine Reise wert. Ist doch schön, ne?
Ich finde das schön. Ja. Ich finde, das vermittelt auch gleich ein Gefühl, wie gut das ist. Also ein Umweg fahren heißt, okay, da können wir jetzt noch mal eine halbe Stunde irgendwie uns nehmen. Aber eine Reise wert ist, du planst deinen kompletten Urlaub darum. Ja.
Und es gibt ja Leute, die fahren dem Guide Michelin nach und machen so Genussreisen immer. Mhm. Das ist eine komplett andere Welt. Ich kenne niemanden, der das macht, aber ich stelle es mir schön vor, weil du halt konkrete Ziele hast einfach, ne? Das ist ich stelle mir das natürlich total cool vor mit dem Roadtrip. Du sitzt in so einem alten Cabrio und dann fährst du so von Norddeutschland nach Süddeutschland und auf dem Weg dahin kehrst du lecker ein.
Ich sehe dich aber auch in dem Cabrio natürlich mit so einem Tuch.
Klar, Grace Kelly, Moment. Ja. Here I am. Ja, da muss ich aber noch ein bisschen für schuften. Seit 1966 gibt es in Deutschland Sterne-Restaurants. Also
da wurde das erste Restaurant ausgezeichnet.
Genau. Grunde. Es gibt aber neben diesen Sternen auch noch einige andere Auszeichnungen. Das haben wir gerade schon mal angesprochen bei diesem wunderbaren Restaurant November hier in Berlin. Die haben einen BIP Gourmand bekommen. Das ist eine Auszeichnung vom Guide Michelin, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet.
Ah, ich dachte, das wäre nochmal ein anderer Guide. So eine andere Auszeichnung, aber das gehört auch dazu.
Das ist alles in diesem Guide Michelin drin.
Das ist, vielleicht greife ich da schon was vorweg, aber das ist, glaube ich, die Kategorie, in der ich am ehesten schauen würde, weil man weiß mittlerweile auch, dass wenn ein Restaurant ein, zwei oder drei Sterne hat, dann ist es wirklich teuer. Und ich finde, besonders spannend sind Restaurants, die eben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und wo man natürlich jetzt auch, wo es nicht günstig ist, weil gute Lebensmittel kosten natürlich Geld, aber ich brauche nicht 8 Gänge und 15 Bestecksorten, sondern ich will ein gutes Essen haben.
Ja, aber das sind natürlich jetzt auch Vorurteile, ne? Also nicht in jedem Sterne-Restaurant. Von denen lebe ich, und man muss auch sagen, dass viele Restaurants, die ersten BIP Gourmand hatten, ein, zwei Jahre später auch den ersten Stern bekommen. Das ist ein bisschen auch der Vorreiter davon. Aber trotzdem ist es auch einfach eine schöne Auszeichnung und schätzt Restaurants wert, die auf eher Preis-Leistung achten und trotzdem gute Küche servieren.
Weil sozusagen dadurch bist du ja auf dem Schirm für den Guide Michelin. Und wenn du dann über Jahre wahrscheinlich weiter gute Arbeit bringst, dann steigst du auf.
Es müssen noch nicht mal immer nur Jahre sein. Das ist auch interessant, aber dazu kommen wir gleich. Ah. Es gibt dann außerdem noch den grünen Stern. Der wird vergeben für Restaurants, die eben besonders nachhaltig agieren, in allen Facetten aber. Mhm. Also sowohl Produkte als auch philosophiemäßig, Müll, Recycling, und dann werden auch einfach nur, also in Anführungsstrichen nur, sogenannte Michelin-Teller vergeben. Das sind einfach Restaurant-Empfehlungen. So, die haben weder einen Stern noch diesen BIP Gourmand, aber die sind trotzdem lecker. Denn, und das finde ich, vergisst man immer so ein bisschen, zumindest ging es mir so, es werden ja sämtliche Restaurants in Deutschland bewertet. Und in diesem Guide sind circa 1800 insgesamt. Und von denen sind ja nur diese 334 Sterne-Restaurants. Das heißt, es gibt sehr viele andere Restaurants, die da drin stehen. Und die werden von niemand Geringerem bewertet als von den sogenannten Inspektoren und Inspektorinnen. Was genau ein Inspektor aber eigentlich so macht und wie man das wird, das erfahren wir gleich. Es gibt erstmal eine kleine Pause.
Werbung. Lilly, ich bin ja wirklich großer Fan davon, Wein im Internet zu bestellen.
Das weiß ich wohl, ja.
Ja, weil man bekommt einfach immer fantastische Weine zu großartigen Preisen. Und als wir die Anfrage bekommen, ob wir für Vinos Werbung machen wollen, war für uns klar, aber sowas von.
Aber sicherlich.
Und das Besondere bei Vinos ist nämlich, dass sie sich auf Weine aus Spanien spezialisiert haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. Aber als erstes denkt man bei Weinen immer an Italien oder Frankreich. Aber spanische Weine, ich liebe spanische Weine. Die sind noch so ein Ticken leichter. Die haben noch so ein Ticken mehr Lebensfreude für mich. Wirklich.
Echt, ja?
Ja, zum Beispiel aus Vinho Verde, so der in Portugal angebaut wird. Ich liebe Vinho Verde. Mhm. Und wir durften auch schon ein paar probieren. Mhm. Und ich sag mal so. Jetzt für den Restsommer jetzt.
Ja, und jetzt Achtung,
ein fantastischer
jetzt,
Wein.
Jetzt kommen bisschen stümperhaft klingende Weinempfehlungen, weil ich bin wirklich keine Person, die große Reden schwingen kann über Wein. Ich bin eine klassische, ich kaufe nach Etikett-Person. So bin ich auch dieses Mal vorgegangen. Und mein Lieblingswein aus unserer Bestellung ist der Rosé, der auf den wunderbaren Namen Me Gustas Tu hört, also du gefällst mir. Das Etikett ist wunderschön, Leute. Und vor allen Dingen kann man hinten drauf eine kleine Grußbotschaft an jemanden schreiben, dem oder der man die Flasche schenkt. Das finde ich ist das perfekte Mitbringsel für einen lauen Sommerabend. Und der Wein sieht nicht nur gut aus, sondern, und jetzt Leute, pass auf, er schmeckt auch gut. Und zwar leicht, süffig, frisch. So, finde ich, wie ein Rosé schmecken sollte, wenn der eisgekühlt ist. Me gusta.
Und genau darum geht es bei Vinos, dass man hochwertige Weine für den Alltag hat, wo jetzt nicht das professionelle Verkosten vielleicht jedes Mal im Vordergrund steht, sondern Weine, mit denen man mit Freunden einfach eine gute Zeit haben kann.
Ganz wichtig zu sagen ist noch, genießt bitte verantwortungsvoll und erst ab 18 Jahren. Und wenn ihr das dann tut, dann könnt ihr mit unserem Rabattcode FOODCRAMS20 sparen. Und zwar ganze 20%, wenn ihr einfach auf die Seite geht, www.vinos.de/foodcrimes, findet ihr eine riesige Auswahl an spanischen Weinen. Ihr sucht euch eure Lieblingsweine aus und bei dem Mindestbestellwert von 25 Euro bekommt ihr 20% Rabatt.
Das gilt übrigens für Neukunden und Bestandskunden.
Das ist cool.
Das finde ich auch cool. Für Neukunden ist der Versand kostenlos. Bestandskunden haben bis Ende August einen reduzierten Versand von 99 Cent. Der Gutschein ist übrigens auch bis 30. September gültig. Das heißt, ihr könnt wirklich jetzt noch den restlichen Sommer freudig durchbestellen. Und ihr werdet sehen, dass Vinos wirklich fantastische Preise hat, weil sie direkt mit den Winzerinnen und Winzerinnen zusammenarbeiten und so die besten Weine zu wirklich unschlagbaren Preisen bekommen.
Also www.vinos.de/foodcrimes. Also, salut!
Ich finde auch einfach krass, dass das ein Job ist.
Ja.
Und dass das nicht was ist. Also könnte man ja auch denken, dass es einfach viele Leute gibt, die das zusätzlich zu ihrem Job machen und an Abenden, am Wochenende in den Restaurants unterwegs sind, aber die sind dafür angestellt.
Es ist eine Festanstellung, ja. Die sind angestellt, um essen zu gehen, aber
höchst interessant. Ist der Job ausgeschrieben?
Nee. Das ist, es ist wahnsinnig, wie man da reinkommt. Und es gehört mehr dazu, als natürlich nur zu essen. Das ist klar. Es ist einfach ein sehr facettenreicher Beruf. Und ich finde auch, man denkt am Anfang so, okay, absoluter Traumjob. Ich kann immer geil essen. Aber natürlich werden die nicht nur super lecker essen können. Weil es sind sehr viele Restaurants, die besuchen. Fakt ist aber, es ist nicht so viel bekannt über diesen Beruf. Mhm. Man stellt sich, finde ich, immer so ein bisschen diesen Ratatouille-Restaurant-Tester vor. Hast du den Film mal geguckt?
Oh, ich glaube, ja, aber ist schon sehr lange her.
So gefürchtete Männer auf jeden Fall. Mhm. So.
Mein erster Gedanke war auch Louis de Funès. Oh. Gusto der Keule.
Ja,
da gibt es ja auch solche Momente.
Mhm. Ja, aber genau, so Typen so.
Oberlehrer.
Oberlehrer, Krawatte. Irgendwie habe ich auch mal so eine große Nase vor mir. Und auf jeden Fall, ich denke nicht an die sympathischsten Menschen. Ne? Nee,
für mich sind das gescheiterte Köche, die anderen was reindrücken wollen.
Interessanter Punkt.
Aha.
Interessanter Punkt. Naja, ich habe dir ein Foto mitgebracht heute.
Aha.
Von dem Chefredakteur, also man kann sagen Chefinspektor vom Guide Michelin Deutschland und Schweiz. Die gehören zusammen. Ich finde erstmal geil, dass es von dem ein Foto gibt, weil die sind ja eigentlich anonym.
Mhm.
Deswegen ist das Foto anonymisiert. Es trägt auch den geilen Titel. Sein Name ist Ralf Flinkenflügel. Klingt für mich auch
Hammer.
Wie ausgedacht.
Hammer.
Und dann heißt das Ralf Flinkenflügel Inkognito. So heißt das Foto. Ich zeig dir das jetzt mal.
Ja.
Der kommt relativ häufig in den Medien vor. Also den.
Der geht vielleicht auch nicht mehr so viel essen dann, ne? Wenn er sich so in. Okay, ich kann das ja mal kurz beschreiben. Es ist ein Mann, der uns im Grunde seinen Hinterkopf zudreht. Wir sehen nur die Seite vom Kopf. Er trägt eine Brille und schaut in eine Karte. Dieser Mann von hinten sieht halt aus wie jeder zweite
Banker.
Deutscher Banker, Manager aus dem Mittelstand.
Richtig, aber ja. Ich denke mir auch, wenn ich Ralf Flinkenflügel kennen würde, würde ich ihn erkennen.
Jein. Vielleicht trägt er nicht immer eine Brille.
Aber er hat ein fliehendes Kinn zum Beispiel. Da fängt's an. Ich finde, das ist schon also das ist schon ein Merkmal. Man kann das
welcher
Merkmal.
Mittelstandsmanager in Deutschland Mitte 50 hat kein fliehendes Kinn?
Ach so. Auch wahr. Ja, okay, vielleicht bin ich zu optimistisch, dass ich ihn erkennen würde. Aber ich finde, wenn man anonym bleiben will, dann veröffentlicht man nicht so ein Foto von sich. Meine Meinung. Aber vielleicht ist Ralle Flinkenflügel auch einfach schon so weit, dass er sagt, ach komm Leute, ihr seid euer.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie nicht Jahr für Jahr in die gleichen Restaurants gehen. Das heißt, dass selbst wenn er einmal bei dir war und du ihn erkannt hast, dass im nächsten Jahr jemand anders kommt.
Ja.
Ist das, dem so, Lilly?
Dem ist so. Da gibt es ganz, ganz scharfe und klare Regelungen. Mhm. Erstmal würde ich dich aber jetzt gerne fragen wollen, was glaubst du, wie oft so ein Michelin-Inspektor im Jahr essen geht?
Boah, ich glaube schon, dass die, ich würde es mal auf die Woche runterbrechen. Mindestens 2 bis 3 Mal, wenn nicht sogar noch mehr essen gehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die im Jahr locker auf so 150 Essen kommen.
Die gehen pro Woche 8 bis 9 Mal essen.
8 bis 9 Mal?
Mittags und abends.
Also du isst im Grunde jede Mahlzeit. Ja. Wie kann man das mit der Familie verbinden? Also wenn du irgendwie jeden Abend eigentlich oder jeden zweiten Abend irgendwo essen bist, kannst du dann da deine Familie mitnehmen oder?
Nee. Als Inspektor geht man alleine essen.
Das ist ja krass. Mhm. Also das heißt, ich meine, so wie andere dann irgendwie im Schichtbetrieb sind oder halt ja, abends oder nachts arbeiten, sind die halt arbeiten und sind essen.
Ja, du musst reisebereit sein, ne? Und Lust darauf
haben. Ist aber auch ein bisschen traurig, oder? Dann isst du so viel leckeres Essen und kannst es mit niemandem teilen.
Deswegen habe ich auch gedacht, also dieser erste Gedanke, den man hat, oh geil, das ist doch der Traumjob,
ja.
der verflüchtigt sich nach und nach. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die ich nicht toll fände als Job. Deswegen machen wir mal weiter. Aber man kann sagen, 150 bis 250 Mal im Jahr gehen die essen. Das ist schon echt viel. Und die sind ungefähr 28 Wochen im Jahr unterwegs. Also die sind mehr als die Hälfte des Jahres nicht zu Hause, ja, sondern unterwegs. Weil du machst natürlich deine Routen. Ne? Du fährst ja nicht, wenn du jetzt zum Beispiel in Stuttgart wohnst, fährst du ja nicht für einen Tag nach Berlin und isst dann in 2 Restaurants, sondern du machst natürlich deine Routen durch die Gegend, und dann, damit sich das alles auch lohnt. Und deshalb sind die dann immer wöchentlich unterwegs, so ungefähr kann man das sagen. Und es sieht so aus, man geht mittags oder vormittags in Hotels, weil es ist ja nicht nur ein Gourmet-Reise- Gastroführer, sondern auch ein Hotelführer. Du gehst vormittags in Hotels, dann gehst du mittags essen, schreibst deine Berichte, dann gehst du nachmittags wieder in ein Hotel und dann gehst du abends wieder essen und schreibst wieder Berichte. Also die haben auch schon einen ziemlich durchgetakteten Tag, wenn die diese Testphasen haben.
Ja.
Und wenn die halt nicht essen und nichts inspizieren, dann müssen die recherchieren, die schreiben ja auch.
Ja.
Ja, das ist auch ein bisschen so ein organisatorischer Job. Also das ist nicht einfach nur, ich esse und danach sage ich, hat mir geschmeckt, hat mir nicht geschmeckt. Ne, das ist.
Ja. Und apropos Schreiben, ich kann mir auch vorstellen, dass du ja bei Tisch nicht wirklich Notizen machen kannst, weil sobald du da irgendwie ein großes Buch neben dir liegen hast und du jeden Gang feinsäuberlich aufschreibst und bewertest.
Da kannst du dann auch sagen, hallo, ich bin Lilly, ich bin Michelin-Testerin, ich möchte heute Mittag bei Ihnen essen.
Flinkenflügel, ich bin zum Essen da.
Ja. Nee, du darfst oder die machen
sich. Du musst es alles merken und dann danach so aufschreiben, dass das Sinn ergibt.
Ja, da auf der einen Seite dachte ich dann, das geht ja gar nicht, weil in der Erinnerung ist alles ja immer besser oder auf jeden Fall verzerrt, ne? Meine Mutter sagt immer, die Erinnerung malt mit goldenen Pinseln.
Oh.
Ich glaube, ich könnte das nicht. Ist jetzt einfach nur so mein erster Impuls gewesen. Und dann dachte ich aber, man braucht ja manchmal auch einfach noch ein bisschen Zeit, Dinge zu reflektieren, Revue passieren zu lassen, wenn man zum Beispiel einen Kinofilm oder einfach einen Film geguckt hat. Finde ich, kann man auch erst ein paar Stunden später richtig was über den Film sagen. Und so ist das dann vielleicht mit Essen auch. Vielleicht muss man das auch einfach üben.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich stelle es mir auch schwer vor, wenn man zum Beispiel, wie auf der Titanic, man 10 Gänge gegessen hat, wie will man denn dann jeden Gang nochmal Revue passieren lassen und überlegen, wie hat jetzt was geschmeckt, weil du musst richtig detaillierte Berichte darüber verfassen.
Die hatten dann in den Booten aber auch Zeit, ne? Bis die Rettung kam.
Ja. Naja. Da hatten sie viel, viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Naja, jedenfalls so der Job im Detail, der läuft so ab. Du gehst in ein Restaurant als ganz normaler Gast und du bezahlst natürlich auch, ne? Also nicht aus eigener Tasche, aber so, du gibst dich nicht zu erkennen. Bestellst Gerichte, das müssen nicht immer die teuersten sein, aber die, bei denen du das Handwerk am ehesten sehen kannst, wenn es jetzt um die Sterne geht, ne? Und wo das Niveau der Küche am besten zu erkennen ist. Und wenn du vor allen Dingen Sterne-Restaurants besuchst, dann werden die von diesen Inspektoren oft besucht. Da reicht nicht ein Besuch von einer Person, sondern dann gehen da alle mal hin irgendwann, tauschen sich auch darüber aus. Und wenn dann Einigkeit besteht, dann werden die Sterne erst vergeben und auch nicht.
Man hat ja auch ein Jahr Zeit. Also es ist genau. Ja wahrscheinlich auch über, oder man möchte das Restaurant im Laufe der Zeit beobachten.
Genau. Und vor allen Dingen möchte man es beobachten, wenn es um 3 oder 2 Sterne geht. Mhm. Weil da musst du auch, und das gehört nämlich dann dazu, zu der Finesse, dass du über einen langen Zeitraum kreativ bist, tolle Produkte benutzt und so weiter und so fort, diesen Standard hältst. Es reicht nicht, wenn du einfach eine gute Woche hattest, sozusagen. und du, ja, genau, deswegen, also das ist offiziell. Man kündigt sich nicht an, man tritt als normaler Gast auf, aber man ist eben immer alleine essen. Und nach dem Essen.
Ganz kurz, ist auch schon auffällig, oder? Weil in solchen Restaurants gehen die meisten ja schon mindestens zu zweit.
Ich habe auch gedacht, dass es vielleicht auffällig ist, aber wenn ich mich zurück erinnere an so feinere Restaurants, in denen ich war, dann habe ich immer auch Leute alleine da essen sehen und ich selber gehe auch gern alleine essen, jetzt natürlich nicht in Sterne-Restaurants, aber ich weiß nicht, ob es so ob es so auffällig dann ist.
Ja. Können wir
mal zur Diskussion stellen. So, und dann nach dem Essen gibt es einen mehrseitigen Bericht über jeden einzelnen Gang. Der wird analysiert und nach bestimmten Kriterien bewertet. Die Kriterien stehen jetzt nicht einfach so irgendwo, aber es geht auf jeden Fall um die Qualität der Produkte, um die Originalität der Gerichte, über das Know-how des Küchenteams, also eben wie raffiniert ist irgendwas zubereitet, die Beständigkeit der Qualität. Und ganz wichtig ist auch, dass die komplette Karte durchgetestet wird, ne? Natürlich. Also es geht auch um Desserts, es geht auch um irgendwelche Zwischengänge, es geht wahrscheinlich auch um die gesalzene Butter zum Brot am Anfang. Es geht einfach um alles.
Geht's auch um Weinbegleitung oder um Getränke? Weil das ist ja was, wo das Restaurant wenig Einfluss drauf hat.
Es geht lediglich ums Essen. Es geht auch nicht um den Service.
Ich dachte, das spielt da auch mit rein und Ambiente und all das.
Ich kann mir schwer vorstellen, dass dich das kalt lässt, wenn du irgendwo essen gehst, weil man mit dem ganzen Service geht ja irgendwie auch eine Art Qualität einher. Aber das ist eigentlich die Vorgabe, es geht nur ums Essen. Deshalb gab es in einem Imbiss in Singapur ganz lange einen Stern. Der wurde mit einem Stern ausgezeichnet, dieser Imbiss, weil das Essen da so toll war. Aber das war halt ein Imbiss. Also da gab es keinen Service und kein gar nichts.
Ja, oder der Imbiss-Service an sich war halt, ich meine, wenn du an einem Imbiss schnell dein Essen bekommst und irgendwie ein Lächeln und es irgendwie einfach nett und freundlich ist, ist das ja auch dort ein guter Service, würde ich sagen.
Ja, okay, aber das ist ja kein Service, den du mit einem Restaurant vergleichen kannst.
Ja, ja.
Du kannst dann nirgendwo deine Jacke aufhängen, du hast keinen gemütlichen Stuhl.
Ja.
So, das ist ein anderes so eine ganz andere Erfahrung.
Der hat den Stern aber nicht mehr. Also ich habe davon auch schon mal gehört. Aber
nee, ich glaube nicht. Also ich habe in Vergangenheitsform davon gelesen. Deswegen glaube ich, ist der nicht mehr da. Anschließend wird dann eben eine Empfehlung ausgesprochen. Und jetzt kommt es zu den Voraussetzungen. Was musst du mitbringen, wenn du Michelin-Inspektor werden willst?
Eine gute Zunge.
Ja?
Fakt? Ja, also ich glaube, es hilft auf jeden Fall, wenn man mal in der Küche gestanden hat, um einfach die Qualität besser einschätzen zu können und auch was das bedeutet, was da auf dem Teller liegt. Aber ich weiß nicht, ob das alle jetzt ehemalige Köche oder Köchinnen sind.
Es sind entweder ausgebildete Köchinnen oder Köche oder ausgebildete Hotelfachmänner oder Hotelfachfrauen. Das ist eine Vorgabe. Das unterscheidet den Guide Michelin auch von anderen Guides. Es gibt ja auch noch etliche andere. Aber beim Guide Michelin sind das alles Leute vom Fach und die müssen auch mehrere Jahre lang im internationalen Feld gearbeitet haben. Nicht nur in Deutschland mal gekocht haben, sondern die müssen rumgekommen sein.
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Guide Michelin so angesehen ist, weil es von Köchen für Köche ist, wenn man das so sagen kann.
Kann auf jeden Fall ein Grund dafür sein. Aber ja, es sind eben Leute, die sich dann ja bewusst gegen den Beruf des Kochs entschieden haben. Warum auch immer, ist ja dahin, also kann ja jede Person für sich entscheiden. Du meintest eben, das sind so gescheiterte Köche, die dann irgendwie ihren Kollegen eins reinwürgen. Das glaube ich jetzt nicht.
Ich sag mal, wenn du in mehreren Ländern irgendwie gekocht hast und da so Passion reingesteckt hast, dann, der Job ist scheiße anstrengend.
Übelst anstrengend, ja.
Aber
ich glaube eher so, kennt man sich nicht irgendwie so ein bisschen? Ich weiß, die Welt ist groß, es gibt viele Restaurants und so, aber wenn du doch in dieser Spitzen-Gastro-Szene unterwegs bist, dann ist das vielleicht wie in anderen Spitzen Szenen, sage ich jetzt mal, ja, auch, dass man sich vielleicht kennt. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich so anonym unterwegs ist. Dann habe ich in einem Interview mit diesem Flinkenflügel gelesen, dass der so gesagt hat, laute Hoppla, jetzt komm ich Typen können wir nicht gebrauchen. Also du musst diskret sein, ja, du musst bescheiden sein und nicht so hier der Trampel vom Dienst, so ich bin jetzt hier, ich esse jetzt hier, so.
Oder so jemand, so Michael Scott mäßig, weißt du, der es dann nicht für sich behalten kann, dass du so alleine am Tisch sitzt und dann so nach 20 Minuten so dich rüberlehnst, sagst, raten Sie mal, warum ich hier bin. Raten Sie mal. Ich sag nur Brumm, Brumm.
Oder ich habe auch gesagt, Sebastian Lege. Wäre auch komplett, ja, auffällig.
Ich sag mal so, der bestellt die Karte aber direkt beim ersten Besuch komplett durch.
Und der hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Der, nee, würde dir direkt sagen, ob, ja, du einen Stern kriegst oder nicht. Ja,
das wird nichts mehr. Ja. Ihr habt schon zwei, na, das war's, Freunde.
Und diese Stellen, die sind auch nicht einfach irgendwo ausgeschrieben. Ne? Du wirst empfohlen, du lernst jemanden, ja, ja, kennen, die Person sagt, wir suchen gerade jemanden. Dann gehst du durch einen sehr langen Bewerbungsprozess. Dann bist du natürlich mehrfach mit den Leuten essen, mhm, die gucken, hast du eine feine Zunge, hast du einen guten Gaumen, kannst du das beschreiben, merkst du qualitative Unterschiede. Und irgendwann, wenn du es dann geschafft hast, musst du, und da musste ich an die Walz denken, da musst du ein halbes Jahr lang mit einem erfahrenen Inspektor erstmal durch die Gegend fahren und bist auch dabei. Das heißt, in dem Zeitraum triffst du Inspektoren häufig dann zu zweit an.
Ich frage mich dann, ob die in ihrer Freizeit dann eben mit ihrer Familie oder mit Freunden zum Beispiel noch essen gehen oder ob die dann sagen, boah, ganz ehrlich, jetzt lass doch mal zu Hause wieder Nudeln mit, ja, Pesto machen.
Vielleicht ist es aber auch das, was du am Anfang meintest, vielleicht gibt es dann so Restaurants, in die man dann nochmal geht, weil man gerne das Erlebnis teilen will oder weil man es dann genießt, darüber zu sprechen. Oder die Personen haben halt gar keinen Bock mehr, über Essen zu sprechen. Kann, mhm, ja auch sein. Ne? Dann, mhm, stell mal vor, da sitzt du da so und dann fragt dein Kind dich so, wie hat dir das Essen geschmeckt? Und du rastest so komplett aus, wenn du die Frage nicht mehr hören kannst. Ich habe keine Lust, über Essen zu reden. Und dein, oh Gott, Kind so, okay, Papa.
Aber ich sag mal, wenn du an dem Punkt bist, dann solltest du vielleicht doch wieder zurück in die Küche, weil A, das Aggressionslevel passt dann, glaube ich, wieder. Und B, der Job wird halt nicht mehr richtig wertgeschätzt.
Man sagt, dass der erste Michelin-Stern der schwerste ist. Hm. So, und wenn du diese Schwelle überschritten hast, dann wird es anscheinend leichter, also wie leicht das auch sein kann, 3 Sterne sich zu erkochen. Nur im absoluten Ausnahmefall bekommt ein Restaurant direkt 2 Sterne, geschweige denn 3. Ah. Aber dieses Jahr hat es jemand geschafft. Ein Deutscher, der hat aus dem Stand, hat er sich in den Sterne-Olymp gekocht. Ein Münchner, Jan Hartwig, sein Name. Mhm. Der hat von 0 auf 3 hat er gezündet.
Von 0 auf 3?
Man muss sagen dazu, dass der hat vorher in einem Restaurant gearbeitet als Küchenchef und da, mhm, hatte er ja auch 3 Sterne, aber er hat sein eigenes Restaurant eröffnet. Ah. Und du nimmst die Sterne nicht mit. Ja, ja. Du fängst ja bei 0 an.
Der Name sagt mir aber was. Ja.
Joko Winterscheid und so waren letztens irgendwie in der Zeit häufig bei dem Essen. Ich habe den voll oft bei Instagram, aha, in so Stories gesehen, dachte mir so, was hängen die denn jetzt auf einmal alle bei diesen Typen rum? Also dieser Dunstkreis, ja, ja, so. Okay, okay. Das Restaurant ist anscheinend auch so relativ locker, das ist nicht so Etipetete-mäßig. 3 Sterne sind halt schon eine Ansage. Aber genau, er hat halt sein eigenes Restaurant eröffnet mit dem Namen Jan. Mhm. Finde ich auch.
Ich finde aber in den Regionen, du sagst ja, man nimmt die Sterne zwar nicht mit, aber am Ende hängt das ja auch mit Personen zusammen. Und da ist, glaube ich, auch schon eine gehörige Portion Ego dabei, dass man überhaupt sowas erkochen möchte. Ja. Das muss man ja auch wollen, hat Nathan mir mal erzählt. Das ist auch eine Hingabe, die du haben musst. Und du, wenn du den erkochen möchtest, wie gesagt, so, wenn man sich in der Welt auskennt, dann gibt es Kriterien, wo man weiß, da muss ich hinkochen. Aber das ist scheiße schwer. Ja. Das musst du wollen.
Und du musst das halten.
Ja.
Und du kannst nicht zwischendurch mal chillen einfach. Nee. Es gibt solche Tage nicht. Nee. Und du bist das Gesicht, genau. Aber das Wichtige ist, du wirst ja nicht ausgezeichnet, sondern das Restaurant. Deswegen ist eigentlich die Bezeichnung, du bist Sternekoch, ist so ein bisschen, ja, verfälscht ist schwierig, aber so ein bisschen verdreht, weil eigentlich ist es ein Sternerestaurant. Aber ich glaube, dadurch, dass du eben die Person bist, die da mit ihrem Gesicht für steht,
ja,
dadurch wirst du auch, glaube ich, einfach so auf diesen Podest gehoben. Aber natürlich ist es, also das Team, ne? Also eigentlich ist es das ganze Küchenteam. Klar.
Aber wie du sagst, du bist am Ende meistens nicht nur das Gesicht oder die Person dahinter, sondern die meisten stehen ja dann auch am Pass, wie wir Gastronomen sagen. Also an der Stelle des Restaurants, wo jeder Teller rübergeht. Und du wirfst auf jeden Teller noch einen letzten Blick und sagst, der Teller ist gut genug, dass er jetzt raus darf, zum Gast.
Ja, es gibt auch so Restaurants, die haben schon immer 3 Sterne zum Beispiel. Und irgendwann wechseln ja die Küchenchefs. Und das stelle ich mir auch krass vor. Wenn du irgendwo als Küchenchef anfängst, wo vor dir so die heftigsten Koch-Koryphäen gearbeitet haben und du musst dieses Niveau halten, willst aber ja irgendwie deinen eigenen Stil mit reinbringen oder deine eigenen Ideen, Vorstellungen, in so Fußstapfen zu treten, aber die so zu deinen eigenen zu machen, sag ich mal, das finde ich, ist, also das finde ich unvorstellbar. Mhm. Ich hätte gar keinen Bock auf so einen Druck.
Kann man den Stern auch ablehnen? Mhm. Also, weil das dachte ich mir, wie kann man sich diesem System entziehen? Weil sobald du ein Restaurant aufmachst und dort Menschen essen kommen dürfen, dann kann da ja auch jemand kommen und sagen, finde ich gut oder finde ich schlecht.
Das hab, also du kannst den nicht ablehnen, du kannst nicht sagen, nee, will ich nicht, weil das hast du ja nicht in der Hand, jemand anderes wertet ja über dich. Aber das habe ich mich auch gefragt und dann habe ich vielleicht gedacht, wenn du gut vernetzt bist oder so, weil wirklich, mein Eindruck ist der, dass man sich doch irgendwie kennt. Mhm. Vielleicht kannst du den Leuten so ein bisschen durch die Blume sagen.
Danke, nett.
Danke, aber nein, danke. Aber ich weiß es nicht.
Ja.
Ich habe so gedacht, ich habe mir auch vorgestellt, stell dir mal vor, du bist so ein guter Koch, ambitioniert, hast gar keinen Bock auf die Sterne und läufst die ganze Zeit davor weg, einen Stern zu bekommen und die Inspektoren kommen und bringen dir einen hinterher, daraus sind so Albträume gemacht und du, nein, ich will den Stern nicht. Du rennst weiter, machst dein nächstes Restaurant auf, die Inspektoren kommen, wollten dir wieder einen Stern geben, du willst ihn nicht, du rennst weiter weg. Und irgendwann hast du eine Imbissbude an einem Strand auf Mallorca. Und oder auch der wird mit einem Stern ausgezeichnet.
Oder wie die Arctic Monkeys schon singen, I put a taqueria on the moon.
Oh. Sing mal?
Nee.
Du hast kurz angefangen.
Wo du gerade sagst, man hat keinen Bock auf den Druck, auf den Stress, auf auch die Erwartungen, ist, glaube ich, auch das, was ich in Arbeitsstrukturen tiefer in diesen Küchen zieht. Also den Artikel, den ich gelesen habe, der drehte sich um das NOMA, also um das Beste, in Anführungszeichen, weil ich meine, kann es das Beste geben, wissen wir nicht, aber es handelte von einer Praktikantin, unbezahlten Praktikantin natürlich, weil in solchen Regionen gibt es dann natürlich keine bezahlten Praktika mehr, weil jeder dorthin möchte, die für einen Gang, für eine Komponente zuständig war. Und zwar hat die aus Obst, also die haben Obstsaft genommen und Gelatine reingemacht und im Grunde wie so eine Gummifläche ausgegossen, so eine ganz dünne Gummifläche. Und aus dieser Fläche hat sie Teile ausgeschnitten, die später zu einem Käfer zusammengesetzt wurden. Also du hattest sozusagen einen Käfer aus Fruchtgummi. Und das war ihr Job für 3 Monate.
Okay.
Und du kannst das dann am Ende, glaube ich, sehr gut. Mhm. Am Ende kannst du auch nur diese eine Sache. Ja. Du lernst ja nicht irgendwie das andere Menü kochen. Und klar kannst du dir dann am Ende NOMA in deinen Lebenslauf schreiben und wirst wahrscheinlich in jedem anderen Restaurant wieder irgendwie einen Job finden. Aber du hast für 3 Monate wirklich dein komplettes Leben nur für eine Menükomponente irgendwie abgegeben. Und ich glaube, das ist auch das, was, wie gesagt, ich verstehe, die Faszination von Sterneküche und eben sowas zu kreieren und zu schaffen ist krass und faszinierend und besonders. Ich meine, das erklärt natürlich auch die Preise, weil da sehr, sehr viele Menschen irgendwie dahinter stehen, aber oft natürlich unbezahlt, weil solche Systeme funktionieren nicht, wenn du da nicht eine Armada an begeisterten jungen Menschen hast, die dort dazugehören wollen und sich da reinkochen wollen. Und das finde ich halt schon krass, aber ich kenne mich zu wenig dann in der Gastro aus, ob es am Ende gar nicht anders möglich ist. Weißt du, ob du nicht solche Menüs, wenn du dafür wirklich dann 80 ausgebildete Köche und Köchinnen hinstellst, dann sind wir wahrscheinlich wie letzte Woche beim Titanic-Menü bei $12,000 und nicht mehr bei 500. Keine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, so meine größte Kritik daran, dass so viele Menschen eigentlich dann ausgebeutet werden eben für diese Menüs.
Voll. Aber findest du zum Beispiel, dass diese Bewertungen, dass man die braucht heutzutage? Braucht man eine Sternebewertung? Weil im Prinzip jeder, der Internet hat, heutzutage Bewertungen machen kann, ne? Bewertungen schreiben kann. Und ich finde, man findet sich wunderbar zurecht, wenn man irgendwo ist und bei Google nach guten Restaurants sucht. Man findet diese Restaurants alle. Man findet auch Bewertungen. Ja. Man vertraut doch auch einer Google-Bewertung, wenn da 1400 Leute was geschrieben haben und 4,7 Sterne-Bewertung vorhanden ist, gehst du da ja essen und das ist dann auch gut. Und braucht man sowas überhaupt?
Am Anfang war mein erster Impuls nein, weil ich mir dachte, dass sobald da ein Stern, 2, 3 draufstehen, ist es wirklich sehr, sehr teuer. Und ich wäre lieber auf der Suche nach guten Preis-Leistungs-Verhältnissen. Aber haben wir jetzt gelernt, es gibt's auch irgendwie Bib Gourmand. Mhm. Klingt auch lustig, mhm. Bib Gourmand. Ich finde es cool, dass es sozusagen für unterschiedliche Kategorien oder Preiskategorien, wie auch immer man das sagen möchte, Bewertungen gibt. Und ich finde es auch gut, dass es Menschen gibt mit Erfahrung, die das bewerten. Ich bin auch riesen Google-Bewertungen. Ich liebe Google-Bewertungen, habe aber vermehrt feststellen müssen, dass auch wirklich Restaurants, die sehr, sehr durchschnittlich sind, immer noch eine, sagen wir mal, 4,2 Sterne-Bewertung haben. Also
ich stimmt finde, auch, aber 4,2 denke ich schon gar nicht, ach, genau, das ist mega gut.
Genau, ich vielleicht liegt es auch an mir, dass ich das anpassen muss, weil 4,7 ist die Grenze, 4,6 ist dann schon so, kann. Aber 4,7, 4,8, ich weiß gar nicht mehr, wo das letztens war, aber das war ein Restaurant mit 100, 120 Bewertungen mit 5 Sternen. Da gehst du hin, klar, sofort.
Da gehst du hin.
Und auch andersrum, ich liebe es auch einfach, wenn so ein Restaurant nur noch 3,2 Sterne irgendwie hat, da mal reinzuschauen, was dann Leute so schreiben.
Ja.
Weil da ist auch schon sehr, oft hast, sehr lustige Sachen.
Hast du
Sachen
schon mal ein Restaurant bewertet bei Google?
Ja, soll ich mal kurz schauen?
Ja. Ich habe einmal in meinem Leben eine Restaurantbewertung geschrieben.
Ja.
Weil ich wirklich enttäuscht war einfach. Und danach dachte, ich habe eine Lebensmittelvergiftung.
Ja.
Und dann habe ich was geschrieben, wirklich aus einer Emotion heraus. Und ich glaube, das sollte man vielleicht nicht immer unbedingt machen. Aber der Outcome war, die haben mir geschrieben,
ja,
mich eingeladen, dass ich mit einer Person meiner Wahl alles essen und trinken kann, was ich will, damit meine Erfahrung einfach, ja, eine bessere wieder ist. Ne? Und ja, ich dachte mir, ach krass, so leicht kriege ich ein Essen for free? Okay. Und dann bin ich dahin, hab so viel gegessen und getrunken.
Und dann hattest du die Lebensmittel vergiftet.
Genau. Und danach habe ich meine Bewertung natürlich angepasst. Also im
auf
Prinzip,
drei Sterne.
Ja, aber da habe ich auch gedacht, so, das war kein Restaurant, glaube ich, was darauf angewiesen ist, wenn, ja, ich ehrlich bin. Aber da habe ich gedacht, es ist mega wichtig für die, was im Internet steht.
Ich habe in meinem Leben, ich glaube, 7 Bewertungen geschrieben.
Mhm.
Ja, nie 6. 6 Stück. Ich habe tatsächlich nur ein Restaurant bewertet. Und zwar, soll ich das sagen? Das Kurhaus Korsakow am Boxhagener Platz. Ja.
Das ist ja das, lustig.
Ja, völlig random auch. Das war damals sehr, sehr lecker. Ich habe geschrieben, aber hallo, Ausrufezeichen. Von Vorspeise über Dessert bis zum Service, alles sehr gewitzt. Klassisch, aber mit dem gewissen Etwas.
Es klingt, als wärst du 85 Jahre, ja, alt.
735 Aufrufe. Dann habe ich eine...
Ach, man kann Aufrufe sogar sehen.
Ja, dann habe ich eine Unterkunft in Nicaragua bewertet, wo ich 2 Wochen war, auch 5 Sterne. Dann habe ich ein Café bewertet in Wien, in dem ich gearbeitet habe. Also das war...
War das die Rache des kleinen Flohs?
Nee, auch 5 Sterne, okay, auch abgefeiert.
Also du bist ein 5-Sterne-Geber, merke ich schon.
Ja, ich habe nur ein, auch völlig random, ich habe nur einen Ort mit einem Stern bewertet. Und zwar war das ein Seminarraum in Wien, wo ich einen Töffeltest machen wollte,
mhm,
und wo dann einfach niemand aufgetaucht ist und da 30 Leute davor standen und den Töffeltest
machen
konnten.
Was kann der Seminarraum dafür?
Wissen wir nicht, aber wir waren alle so, wir geben denen jetzt einen Stern, weil das ist scheiße. Und dann...
Der arme Raum, der ist doch auch nur Nutztier,
ja,
im Prinzip.
Ja, wir waren vielleicht nicht ganz fair, aber ich sag mal so, wenn ihr das jetzt besser machen wollt, Gschwandner Seminare Projekte Consulting GmbH in Wien, da gerne mal reinschauen. Und dann habe ich, beziehungsweise... Der Besitzer selber eines kleinen Supermarktes in Sarajevo,
mhm,
der hat sich...
Der Mann ist viel gereist.
Ja, der hat sich mein Handy einfach genommen, hat sich selber ausgewählt und sich selber 5 Sterne
geil
gegeben. Ich weiß nicht mehr ganz, wie es zustande kam. Und dann habe ich noch den MAC Design Shop in Wien mit 5 Sternen bewertet.
Was für ein Shop?
Den MAC Design Shop, das ist ein Museumsshop in
Ach,
Wien.
Ach, MAC?
Ja,
MAC.
Da habe ich auch gearbeitet.
Sehr gut, du hast, ja, also deine Arbeitgeber auch bewertet, das finde ich gut.
Ja, ja.
Wir kommen jetzt zum Ende.
Ja.
Ich habe, bevor ich dich jetzt noch was frage, habe ich mir gedacht, ich gebe dir zum Schluss noch was mit auf den Weg, damit du deine Eigenschaft als Restaurant-Gourmet noch mehr vor dir hertragen kannst.
Aha, aha.
Und zwar der Fakt, dass du alles, was mit Essen, Restaurants und so zu tun hast, so aussprichst, dass du die erste Silbe betonst.
Bitte was?
Du sagst nicht, ich gehe ins Restaurant, sondern du sagst, ich gehe ins Restaurant. Du sagst, ich möchte ein Dessert, anstatt ich möchte ein Dessert. Du
ist
sagst, ich möchte ein Aperitif, anstatt ein Aperitif. Ist dir das noch nie aufgefallen, dass Leute in Restaurants so sprechen?
Ja, doch.
Köche, Köchinnen, ja, ja, sprechen so, Und ich habe dann geguckt, so warum ist das eigentlich so? Und es gibt so zwei Theorien. Die eine ist, dass viele Begriffe aus der Küche aus dem Französischen kommen und man da die erste Silbe betont. Mhm. Die andere Theorie ist, und die finde ich irgendwie realistischer und auch witziger, ist, dass in Küchen vor allen Dingen früher so viel rumgebrüllt wurde, dass du einfach Sachen auf Zack sagen musstest. Und dann sagst du nicht, ich möchte gerne in ein Restaurant, weil das versteht keiner. Du sagst, Restaurant! Und die Leute wissen Dessert. Direkt, was abgeht. Dessert! Da muss was kann man noch, was ist denn da noch so?
Filet!
Ja, sagen die auch. Ja. So, und das ist die andere Theorie, die fand ich witzig. Und da du nicht in einer Küche arbeitest, aber vielleicht ich sag's einfach allen Leuten gerne auf den aufbinden möchtest, so, hey Leute, ich kenne mich auf, kannst du einfach so anfangen zu sprechen.
Ich sag also in Zukunft Pommes und nicht mehr Pommes.
Oui, oui. Was nimmst du mit?
Ich nehme mit, dass es wirklich ein stressiger Beruf ist. Also der Inspektor oder die Inspektorin zu sein. Inspektor. Und die Inspektorin zu sein. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie ein Teilzeitjob und nicht einfach wirklich irgendwie 28 Wochen im Jahr unterwegs sein. Ich weiß immer noch nicht so ganz nach was, jetzt rede ich schon, jetzt betone ich jede Silbe so, nach was wirklich bewertet wird. Aber ich habe, glaube ich, auch meine Meinung so ein bisschen geändert, wie wichtig, relevant oder wie, ob das was Gutes ist oder nicht. Ich glaube schon, dass so eine Bewertungsinstitution, die es ja auch ist, auf jeden Fall seine Berechtigung oder ihre Berechtigung hat. Mhm. Ja.
Gut. Dann bin ich gespannt, was du mir nächste Woche wieder mitbringst.
Holla. Und welchen Snack?
Sehr, sehr Facts. Und trocken. Ich würde sagen, wir, ja, es kann auch mal ein feuchter Snack sein.
Ein Drink.
Auch Drink genannt. Feuchter Snack in der Menükarte von einem 2-Sterne-Restaurant könnte das so stehen. Können wir ja mal zusammen ins Sterne-Restaurant gehen.
Ja.
Die haben gute Mittagstische manchmal auch.
Nehmen wir die da mit und zeichnen dort eine Folge auf.
Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendjemanden, der die Spitzenkoch ist, eine Ausbildung gemacht hat oder macht und die uns mal ein bisschen was erzählen kann. Ich habe einige Fragen. Einige. Ups, und jetzt rumpel ich hier rum. Gut.
Einige Fragen.
Einige Fragen.
Bis nächste Woche.
Auf Wiedersehen.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.